möchte Sie auch alle grüßen an diesem Abend. Und dem Gedanken zunächst Ausdruck verleihen, dass wir heute Abend ganz besonders den Geist Gottes als Übersetzer brauchen. Als Übersetzer dessen, was nun mein Anliegen ist, aufgrund des Wortes so zu transponieren, dass wir es aufnehmen können und verstehen. Zugegeben, es ist ein schwieriges Thema und kompliziert, und wenn man die zwei Kapitel in der Offenbarung 17 und 18 liest, wir wollen das ja heute Abend nicht insgesamt tun, haben wir ja gemerkt, dann wird es erst recht problematisch. Ich habe gemeint, ich könnte das Anliegen, um das es mir dabei geht, eben unter dieses Thema fassen, die große Stadt. Das scheint eine Randaussage zu sein. Scheint. Ich denke aber, dass es deutlich wird, dass das nicht so ist. Ich möchte mit einem Zeitungszitat beginnen. Da war in Istanbul eine internationale Bevölkerungskonferenz und da wurde Folgendes festgestellt in einer einigermaßen verlässlichen Studie der Vereinten Nationen, dass im Jahr 2025 werden 2/3 der dann etwa 8,5 Milliarden Erdbewohner in Städten leben. Bereits bis zum Jahr 2015 gäbe es voraussichtlich 33 Megastädte. Wenn man diesen Ausdruck ins Griechische nimmt, dann heißt es Megapolis, Megalopolis. Und genau der Ausdruck steht in der Offenbarung für den Begriff die große Stadt. Also, bis zum Jahr 2015 gäbe es voraussichtlich 33 Megastädte, jeweils mit mehr als 8 Millionen Einwohnern und mindestens 500 Städte mit mehr als 1 Million. Und schon im Jahr 2000, da sind wir ja bereits, werde sich die räumliche Ausdehnung der Städte gemessen am Stand des Jahres 1980 verdoppelt haben. Auch Idea Spectrum hat sich einmal dieser Information angenommen, unter dem Gedanken der Weltmission. Man hat gefragt, ja, wie wird die Zukunft der Weltmission sein? Und die Antwort war, die Zukunft der Weltmission liegt in den Großstädten. Im Jahr 2000 werden bis zu 70% aller Menschen in Großstädten leben. 80 Städte werden mehr als 4 Millionen Einwohner zählen, 450 Städte über 1 Million. Fast alle liegen in der dritten Welt. Ich verfolge schon einige Zeit immer wieder die Notizen, die die Zeitungen in gewissen Abständen bringen, weil mich dieses Thema über die große Stadt ja schon lange beschäftigt. Wir haben uns auch einmal unterhalten, weil man, letztes Jahr, weil man sich überlegen kann, ob man da nicht eine Gleichung setzen kann. Gleichung, das heißt, große Stadt gleich was, gleich wer, gleich, was kommt denn noch dazu? Ist dieser Begriff, die große Stadt, isoliert zu betrachten? Oder was hat es überhaupt damit für eine Bewandtnis? Nun möchte ich, wenn wir also an dieses Thema herangehen, das waren jetzt ein paar Aufhänger, vorne in der Bibel beginnen. Vielleicht ist es überraschend. Ja, für mich war es auch. Eine Überraschung. Und zwar finden wir in dem ersten Buche Mose, Kapitel 10, also 1. Mose 10, unter der Beschreibung des Reiches des Nimrod. Da ist es ja der Erste, der Macht gewann auf Erden. Man könnte sagen, der erste Diktator, gewaltiger Jäger vor dem Herrn. Und da heißt es ab Vers 10, also 1. Mose 10, Vers 10 und folgende. Und nun bitte ich einmal gut hinzuhören. Der Anfang seines Reichs war Babel, Erech, Akkad und Kalne im Lande China, so in der neuen Wiedergabe eigentlich Sinai, also Irak. Von diesem Lande ist er nach Assur gekommen und baute Ninive und Rehoboth-ir und Kelach. Dazu Resen zwischen Ninive und Kelach. Es steht in meiner Bibel ein Punkt. Das Hebräische kennt ja die Satzzeichen nicht. Man könnte sich eigentlich hier auch einen Doppelpunkt denken oder einen Strich. Wenn wir jetzt diese Aufzählung der Städtenamen untereinander uns denken, wird jetzt ein Strich gezogen und jetzt kommt die Formulierung, das ist die große Stadt. Was fällt denn an dieser Aussage auf? Nicht wahr, da werden die Städte erwähnt, die Nimrod baute, also ein gewaltiger Mann, der hat damals Einfluss gehabt und er war auch der Initiator des Turmbaus zu Babel und der Einheitsparole und dass wir uns nicht zerstreuen und das alles. Jetzt werden die Städte genannt, die er gebaut hat, eine Riesenleistung. Und jetzt müsste man doch eigentlich sagen, wenn wir die Städtenamen jetzt alle zusammenzählen und einen Gesamtbegriff benennen wollen, das sind die großen Städte. Oder das sind die Hauptstädte, die er gebaut hat. Oder wie auch immer. Aber jetzt steht hier an dieser Stelle, das in der Einzahl. Das ist die große Stadt. Was soll das? Ich meine, dass dem linear Lesenden, wenn er in der Bibel vorne anfängt und hinten aufhört und immer wieder vorne anfängt und hinten aufhört, also lineares Bibellesen, dass dem Bibelleser hier ein Merkzeichen mitgegeben wird, das steht ja ganz vorne in der Bibel, ein Merkzeichen, das er sich im Hinterkopf aufbewahren soll. Und wenn er nun jetzt in der Offenbarung ankommt, also im letzten Buch der Bibel, dann soll er sich daran erinnern, denn dort kommt ja mehrfach dieser Ausdruck, die große Stadt. Aber was soll denn das bedeuten, dass da bereits unter Nimrod dieser Ausdruck vorkommt, die große Stadt? Wie so ein versprengter Ausdruck gerade so oder eine Randnotiz, wie wenn das gar nicht so wichtig wäre. Das ist an dieser Stelle in 1. Mose 10 so etwas wie ein Vorzeichen. Und das ist mein erster Hauptpunkt. Ich habe vier Punkte. Die große Stadt, sie wird uns zum Vorzeichen. Sie hat Kennzeichen und wir sehen in dem Ausdruck eine Art von Geheimzeichen und schließlich dann zum Warnzeichen. Das sind meine vier Begriffe. Also das Vorzeichen, ein Achtungszeichen sozusagen, wie der Autofahrer, der ein bestimmtes Schild zu sehen bekommt, wenn er unterwegs ist, und dann weiß er, aha, in 150 Meter Entfernung oder in einem bestimmten Abstand muss man besonders aufpassen. Das sind ja die Vorauszeichen. Die Warnen sollen die Hinweise geben. Und so ist diese Formulierung hier, das ist die große Stadt, ein Vorauszeichen. Das Reich Babel, das ja von Anfang auch bis in der Bibel bis zum Schluss eine entscheidende Rolle spielt, wird hier unter dem Begriff die große Stadt gesehen. Können wir hier vielleicht schon eine Gleichung aufstellen, die große Stadt gleich Babel? Wobei wir jetzt nicht Babel als eine Stadt isoliert betrachten müssen, sondern als den Sammelbegriff für dieses Reich, das damals unter Nimrod entstanden ist und ja später unter Nebukadnezar und das dann ja offensichtlich in der Endzeit, im Endgeschehen wieder erstehen wird als das babylonische Weltreich. Wobei ich hier gleich anmerken möchte, wenn Babel hier mit dem Begriff die große Stadt verbunden ist, dann dürfen wir jetzt das gar nicht so sehr jetzt lokalisieren und festlegen und meinen, aha, Babel, das ist schließlich das alte Babylon, das wieder aufgebaut wird dort im Irak und der wie heißt der jetzige da? Der Saddam Hussein, der wird und der muss dafür sorgen, dass dieses Babel dann wieder dasteht und dann beruft er sich auf den Nebukadnezar, macht er ja auf bestimmten Fliesen wo er dann sein Name draufsteht und da wird dann auf Nebukadnezar sich berufen. Also man konzentriert sich auf das Geschehen dort im Irak und meint, aha, also dort muss ich irgendwas tun und wenn es dort kräftig rumort wie im Golfkrieg, dann ist Matthäi am Letzten. Weil in der Zwischenzeit ist das Ganze weitergelaufen. Und ja, wo wird es denn hinführen? Also nochmal, die Gleichung, die große Stadt gleich Babel im Sinne von babylonischem Reich. Wir sind aber noch nicht fertig jetzt mit der Gleichung. Da komme ich dann im Laufe des Abends noch drauf. 9 Städte sind es, die da bei diesem Vorauszeichen als Verwaltungseinheit genannt sind. Sozusagen ein Stadtstaat. Groß. Der Ausdruck groß hat Bedeutung von hoch, wenn wir jetzt die Wortbedeutung hernehmen, von hoch, gewaltig, großräumig, mächtig, maßlos, vermessen, prahlerisch ins Riesenhafte aufgebläht. Das alles steckt in dem hebräischen Begriff groß, also große Stadt drin. So wird Babel gesehen. Es besteht kein Zweifel darüber, dass mit dem Begriff Babel in der Bibel eine wiedergöttliche Weltmacht gesehen wird. Babel ist der Inbegriff der Rebellion, der Auflehnung gegen Gott. Damals war das Produkt der Herrschaft Nimrods. Man darf sich bei der Gestalt des Nimrod nicht irritieren lassen, wenn es da heißt, er war ein gewaltiger Jäger vor dem Herrn. Dass man denken könnte, ja, der war irgendwie fromm. Haben manche übrigens von Hitler auch gemeint. Und er hat verstanden, ich meine jetzt Hitler, die Religion in seine Dienste zu nehmen. Wenn er vor Diakonissen gesprochen hat, dann hat er sein Neues Testament aus der Westentasche gezogen und hat dann das präsentiert und gesagt, da hole ich jeden Tag meine Kraft. Ja, das macht doch Eindruck. Nimrod war der Erste, der die Religion in seinen Dienst genommen hat, unter seinen diktatorischen Maßnahmen. Also lassen wir uns nicht von falscher Frömmigkeit blenden, auch wenn das so eindrucksvoll daherkommt. Also der Ausdruck, die große Stadt, ist, ich sage es noch einmal so eine Art Merkzeichen, das wir mitbekommen für unser Bibellesen. Und wenn wir nun einen großen Bogen schlagen von dieser Stelle in 1. Mose 10 hinein, in das Buch der Offenbarung, dazwischendrin kommt nämlich im Buch Jona noch einmal der Ausdruck, die große Stadt, in Verbindung mit Ninive. Da steht der Nebukadnezar dahinter. Wir wollen aber gleich den großen Bogen schlagen, hinein in die Kapitel 17 und 18, wo 11-mal Babel als die große Stadt genannt wird. Und das ist nicht zufällig. Hört für die Häufung, die Zuspitzung, dort bei Nimrod, wie eine Art Randnotiz. Und jetzt, in den beiden schweren Kapiteln im letzten Buch der Bibel, kommt 11-mal der Ausdruck Megalopolis. Übrigens, Architekten unserer Tage verwenden immer wieder genau diesen Begriff bei der Planung von ihren Riesenstädten. Wenn wir also hellhörig gemacht sind durch die Notiz bei Nimrod, dann heißt das, dass am Ende eine Art von Wiederholung dessen geschieht, was in der Urzeit bereits schon da war. Urzeit und Endzeit entsprechen sich. Da hat übrigens Wolfgang Jugel auch ein Buch geschrieben, schon vor Jahren. Gerade in der Absicht, hier die Parallele aufzuzeigen. Das babylonische Reich der Urzeit wird sich in der Endzeit auf die ganze Welt ausdehnen. Also Steigerung hinein ins Globale. Deshalb wird auch der Ausdruck die große Stadt da in der Offenbarung 11-mal genannt. Als Hinweis auf die Steigerung, die Ausweitung. Nun, was ist das Kennzeichen? Wir bleiben jetzt bei den beiden Kapiteln Offenbarung 17 und 18, was ist das Kennzeichen für die große Stadt oder für das, was damit verbunden ist, für das Wer und für das Was, hat es schließlich, ich habe bereits Nimrod genannt, und Nimrod ist ganz bestimmt einer der Vorläufer dessen, was der Antichrist in seiner Gestalt einmal darstellen wird. Es hat immer wieder Vorläufer gegeben. Was ist das Kennzeichen? Bereits bei Nimrod bezeichnet der Ausdruck die große Stadt, Größe, Einheit, Zusammenballung und schließlich bei aller vorgetäuschten Religiosität Auflehnung gegen Gott. Schließlich gipfelt das Ganze in der Rebellion im Turmbau zu Babel mit der Einheitsparole. Ich betone das ganz besonders. Mit der Einheitsparole. Wir wollen uns einen Namen machen. Wir wollen uns sammeln, damit wir uns nicht zerstreuen, verlaufen. Wir müssen zusammengehen, zusammenhalten, bündeln. Wisst ihr, wie man da heute zu sagt? Fusionieren. Der Turmbau zu Babel ist ja immer wieder erwähnt und ist zum trotzigen Symbol gegen Gott geworden. Dass Gott geantwortet hat mit der Sprachenverwirrung, macht deutlich, dass ausgerechnet dort, wo die damalige Menschheit die Einheit präsentieren wollte, wie war das im Dritten Reich? Ein Volk, ein Reich, ein Führer. Was war denn das? War da auch die Einheitsparole? Dass ausgerechnet dort, wo man die Einheit präsentieren wollte, dass dort eingegriffen hat und hat verwirrt, hat zerstreut. Kennzeichen dessen, was große Stadt meint. Typisch für das, was auch heute in der Entwicklung dessen, was wir mitverfolgen können, was wir in den Zeitungen lesen, was wir immer wieder hören und verfolgen. Ich möchte da schon dranbleiben, soll ich sagen, hellhörig bleiben. Auch bei den Nachrichten, die wir da jeden Tag präsentiert bekommen, was wird gesagt, was wird nicht gesagt. Dass man da nun wirklich mit einem Sinn und einem Blick, der am prophetischen Wort der Bibel geschult und geschliffen ist, dass man das alles aufnimmt und verfolgt. Nicht einfach bloß verkonsumiert. Ich habe in verschiedenen Büchern nachgelesen, da gibt es ja das Lexikonwerk RGG, das heißt Religionen, Geschichte und Gegenwart, das sind 5 oder 6 Bände, dicke Bände, da habe ich einen Satz gefunden, die industrielle Großstadt wird zum kennzeichnenden Typus der modernen Stadt überhaupt. Das heißt, es erfolgt eine Entwicklung hin zur Großstadt, zu den großen Städten, zum Städteverbund. Ich weiß, jetzt hat man hier im Siegerland auch die Gebietsreform durchgeführt. Was war denn die Absicht? Zu bündeln. Ich war kleinere Verwaltungseinheiten, sind aufgelöst worden und man hat das alles zu großen Verwaltungseinheiten zusammengefasst. Wird noch mehr kommen. Man sagt da nun, um Kräfte zu sparen und Menschen zu sparen und so, Geld zu sparen vielleicht. Der Begriff der modernen Stadt, die sich mit der industriellen Zivilisation global zu verbreiten scheint, wieder Zitat, unterscheidet sich daher grundsätzlich von dem Begriff alles vorhergehenden Städtewesens. Das heißt, die Entwicklung hat keinen Vergleich in dem, was früher war. Alles wird globalisiert. Alles wird fusioniert, alles wird gebündelt, wird zusammengefasst. Globale Ausbreitung dessen, was Stadt meint, wird hier in diesem Lexikonwerk angekündigt. Experten sprechen deshalb heute davon, landwirtschaftlich genutzte Flächen unter globalen Schutz gegen die überwuchernde Großstadtexpansion zu stellen. Sozusagen das Land noch zu schützen. Das gelingt. Ich sagte das schon, Architekten planen Supergroßstädte und verwenden dabei das Wort Megalopolis oder Metropolis. Und das ist nichts anderes als die Übertragung unseres Themas, die große Stadt. Kennzeichen, so haben wir das angekündigt. Was sind die Kennzeichen der großen Stadt? Nun, wir haben schon gesagt, Zusammenballung. Wenn wir die beiden Kapitel 17 und 18 untersuchen, dann können wir jetzt nur Schlaglichter werfen. Da kann man jetzt nicht nun auf die letzten Einzelheiten eingehen. Zusammenballung und gleichzeitig Ausdehnung. Die zur Riesenstadt gewordene Welt. Das ist das Kennzeichen von dem Begriff die große Stadt. Die zur Riesenstadt gewordene Welt. Das will der Begriff Globalisierung ja auch deutlich machen. Zur Riesenstadt gewordene Welt. Nun muss ich ein bisschen vorsichtig sein, weil ich in manchem von dem, was da heute läuft und was auch durch die moderne Technik herüberkommt und herübergebracht werden soll, unsere beiden Söhne, die haben gemeint, Vater, du musst es mit dem Computer ja auch noch lernen. Und dann, sie haben auch einen Computer auf meinen Schreibtisch gestellt, mit allem drum und dran, habe auch schon verschiedene Versuche gemacht. Ist da was? Ach so. Aber ich muss sagen, ich habe den Rang noch nicht so bekommen, dass ich außer ein paar Briefe zu tippen, die Geschichte schon gemeistert hätte. Meine Frau, die schafft es besser als ich. Ich habe gesagt, lern das nur, du bist schon meine Sekretärin. Dann brauchst du es nicht lernen. Ja, also die Sachen mit dem Computer. Was erleben wir denn damit? Das ist eine Technik, die entwickelt wird, dass ein Computer, der 5 Jahre alt ist, schon zum alten Eisen gehört. Da muss man nach 5 Jahren wieder einen anschaffen, der noch schneller ist, noch umfassender. Und die Begriffe, die damit verbunden sind, von Hotline und Online und all die Sachen, also entschuldigt, wenn ich mich auf dieses Gebiet begebe, da wird es für mich glatter, da kenne ich mich nicht mehr aus. Aber so viel habe ich schon mitbekommen. Nicht das WWW, World Wide Web, dass da in dem ganzen Geschehen, in dem Verbundsystem, eine entscheidende Rolle spielt. Es gibt ja keinen, der ins Online hineinkommt oder ins Internet hineinkommt, der nicht mit www und dann kommen noch ein paar andere Buchstaben dazu und hinten de, weil wenn man in der Bundesrepublik da operiert, kommt man nicht hinein. Also müssen wir immer mit www schaffen. Nun sagt ja der Ausdruck World Wide Web, weltweit gespanntes Netz. Oder Weltwirtschaftssystem oder weltweit verbundenes Banking-System. Ich habe schon ein paar Mal gelesen, jetzt in der neuen Nummer von Ludwig Schneider, da seinem Nei, dass er das an einer Stelle auch erwähnt, in Verbindung mit dem Thema über den Antichristen. Die 3 Buchstaben im Deutschen W. Ins Hebräische übertragen ist es ja der hebräische Buchstabe Wav, ist so ein Haken, hat im Hebräischen den Zahlenwert 6. Das mag ganz interessant sein, dass also die 3 hebräischen Ws, also Wavs, 666 ergeben. Ich möchte mit dem jetzt nicht anfangen zu spielen, absolut nicht, aber hellhörig soll es uns machen. Es ist doch offensichtlich, dass dieses WWW, dieses weltweite Verbundsystem deutlich macht. Das ist doch da, in dem leben wir doch bereits. Kennzeichen der großen Stadt ist weltweite Vernetzung, Ausdehnung globaler Art, die zur Riesenstadt gewordene Welt. Weltreich. Und das sind buchstäblich. Nicht wahr? Auch wenn da noch EU und so weiter da sind, aber die EU, so wird es mir immer wieder mal gesagt, nicht wahr? Amerika sorgt dafür, dass der Euro nicht hochkommt und die haben da schon ihre, was weiß ich, Geldmechanismen da entsprechend zu drehen, damit es schön unten bleibt und damit sie immer die Oberhand haben über Russland, nicht wahr? Mit den Katastrophenfolgen, die da die nacheinander haben, die hängen ja mehr oder weniger sowieso bald am Tropf von Amerika. Also, ich war dieses Weltweite, trotz aller Einzelbezirke und Bereiche und dann das Asien, ja nun, natürlich wird die Wirtschaft auch nach Asien hinein dringen und drängen und Japan hat ja schon längst sowieso seine Fühler im Westen. Das wird doch alles so verbunden und vernetzt, dass einer, deren Wirtschaftsleben da drin steckt, untergeht, wenn er da nicht mitmacht. Also, ich beneide diejenigen, die im heutigen Wirtschaftsdasein Verantwortung zu tragen haben, absolut nicht. Ausdehnung ins Riesenhafte aufgebläht, große Stadt als weltweite Vernetzung. Wir können selber jetzt ablesen und selber testen, wie weit wir da gediehen sind. Aber nun kommt ein anderes Kennzeichen dazu. Und das muss uns erst recht hellhörig machen. Der Charakter, so wie er uns in Offenbarung 17 und 18 vorgestellt wird, ist mit einem Begriff beschrieben, nämlich Hure. Hure, das meint jetzt nicht in erster Linie verkehrte Sexualität, sondern meint in erster Linie, wenn wir den biblischen Sprachgebrauch insgesamt sehen, meint den Abfall von Gott. Und das wird nun speziell für das Volk gebraucht, das ja nach Gottes Ratschluss und Plan seinen Willen in besonderer Weise erfassen und durchführen sollte. Ihr sollt mir ein Volk von Königen und Priestern sein. Zu wem das gesagt ist, denke ich, wissen wir alle. Und da wird nun in besonderer Weise, und das macht die Bibel mit Schärfe sondergleichen und mit Deutlichkeit, da kann man gar nichts abmarken. Lesen wir einmal da die Propheten des Alten Testaments. Da geht die Bibel in besonderer Weise gerade mit diesem Volk so ins Gericht, dass etwa der Prophet Jesaja sagen kann, zur Stadt Jerusalem, zu dieser geliebten Stadt, so wird es einmal in Offenbarung 20 genannt, zu dieser geliebten Stadt und von Gott erwählten Stadt und von Gott zum Zentrum des Geschehens gemachten Stadt, gesagt wird, Jesaja, wie ist diese Stadt zu Hure geworden? Kennzeichen Hure als Charakter. Das heißt, Gottlosigkeit und Abfall perfekt. Das heißt, Weltverführung. Weltweites System, ja. Das ist sozusagen die technische Voraussetzung dessen, was nun infiltriert wird, nämlich weltweite Verführung hin zur Gottlosigkeit. Und wer macht da einen Vorreiter? Ich sage es jetzt noch nicht, aber ich sage es im Laufe des Abends noch. Das heißt, das Diesseits wird so festgeschrieben, dass man im Grunde genommen nichts anderes will, als einfach gut leben. In diesen Tagen hatte ich ein Gespräch mit jemand und ich dachte, wir könnten mal mit ein paar Sätzen auch die politische Situation ansprechen, die wir in unserem Land ja haben. Als ich sagte, naja, also die rot-grüne Regierung ist ja nun wirklich nicht unbedingt, ich weiß nicht mehr genau, wie ich es formuliert habe, das, was man bejahen kann. Dann sagt mein Gesprächspartner, naja, geht mir schlechter als vorher? Was, sie kann man die nicht einfach laufen lassen? Das sage ich auch mal. Also wenn wir das, was die Grünen da auf ihre Fahne geschrieben hat in Sachen Moral, in unserem Lande dann durchsetzt, dann doch gut Nacht. Dann sagt ja, die FDP ist ja auch nicht gerade anders. Die sind ja noch liberaler. Naja, und die CDU zieht dann auch noch ein bisschen nach. Die müssen jetzt auch noch ein bisschen Intoleranz machen. Ja, was dann? Was mich bei dieser Reaktion stutzig gemacht hat, ja, geben dir es heute schlechter als vorher. Das heißt, wenn das der Maßstab ist, dass ich halt gut lebe, dass ich halt gut über die Runde komme, mag da dran sein, wer will. Und wenn ich nicht mehr die Maßstäbe der Bibel vertrete, wenn ich nicht mehr mir zu sagen getraue, was vor Gott richtig ist und was falsch ist, ja nun, dann geht nun wirklich alles in Bach hinunter. Das Diesseits wird festgeschrieben. Luxus, Wohlstand, Geld. Weltwirtschaft hat dafür zu sorgen, dass es den Menschen gut geht, möglichst. Der Welthandel hat dafür zu sorgen, dass der Warenaustausch klappt und dass die Wirtschaft auch klappt. Und die Weltbank hat dafür zu sorgen, habt ihr gemerkt, ich habe drei Ausdrücke mit Welt, hat dafür zu sorgen, dass die Finanzierung auch immer hinhaut. In den Kapiteln 17 und 18 werden, und das ist auch ein Signal, 29 Waren aufgezählt, mit denen da gehandelt wird, einschließlich Menschenleiber. Wisst ihr, wie man da modern dazu sagt? Mädchenhandel. Dabei fehlt es natürlich nicht an Kultur. Das Ganze wird ja unter dem Begriff auch verkauft. Entsprechende Esskultur, man braucht die entsprechende Wohnkultur, Musikkultur, Theaterkultur. Ein verfeinerter Lebensstil. Das ist das Kennzeichen, so wie die Offenbarung das deutlich macht. Was mit der großen Stadt verbunden werden kann, sozusagen mit diesem globalen System. Natürlich gibt es noch Slums. Und natürlich ist bei den Riesenstädten, wenn da so im Zentrum die Wolkenkratzer sich bündeln, außen herum, bei allem Glanz in der Mitte das schreckliche Elend. Natürlich ist es da. Natürlich gibt es die Hungernden und Verhungernden. Das ist alles auch noch da. Aber wird es noch nicht einfach oft überspielt. Anspruchsvolle, bequeme Lebensart, aber ohne Gott. Den brauchen wir nicht. Der redet uns bloß rein. Wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche. Werfet von uns ihre Seile. Lasset uns zerreißen ihre Bande. Wo steht denn das? Psalm 2. Ein prophetischer Psalm, der auch schon bereits das Endgeschehen andeutet. Und dann heißt es, aber ich habe meinen König eingesetzt auf meinem heiligen Berg Zion. Die Antwort Gottes auf diesen Abfall, auf diese Gottlosigkeit, auf diese Hurerei, die sich natürlich auch in Zügellosigkeit, auch in moralischer Zügellosigkeit auswirkt. Die Antwort Gottes heißt, ich habe meinen König eingesetzt auf meinem heiligen Berg Zion. Nach meiner Meinung und Deutung ist das die Wiederkunft Christi, die mitten hinein in dieses Chaotische erfolgen wird. Also Kennzeichen der großen Stadt sind Größe, weltweite Ausdehnung, Vermessenheit, Gottlosigkeit. Das sind die Kennzeichen. Nun komme ich zum dritten Punkt, Geheimzeichen. Wir haben ja in Offenbarung 17 einleitend ja schon gehört, dass hier von einem Geheimnis die Rede ist. Offenbarung 17, Vers 3. Ich sah eine Frau, Weib, auf einem scharlachroten Tier sitzen, das war voll lästerlicher Namen. Die Frau war begleitet mit Popo. Auf ihrer Stirn geschrieben, ein Name, ein Geheimnis, das große Babylon. Und jetzt, wir haben das auch gehört, heißt es am Schluss dieses Kapitels. Die Frau, also das Geheimnis Babylon, die Frau, die du gesehen hast, das ist die große Stadt. Gleichung. Die große Stadt, gleich Frau, gleich Hure, gleich Babylon. Wenn diese Gleichung stimmt, und ich meine, dass sie stimmt, dann haben wir vielleicht die Möglichkeit, dieses Geheimnis Babylon heute Abend ein bisschen aufzuhellen. Ich hoffe, es gelingt. So klar Wesen und Charakter der großen Stadt sind und zu deuten sind, so schwierig scheint es, jetzt diese große Stadt geografisch festzulegen. Obwohl ich ja schon gesagt habe, dass wir an dieser Stelle ganz vorsichtig sein müssen. Es gibt verschiedene Deutungen, ich will sie aufzählen. Die einen meinen, die große Stadt sei New York. Metropole, ist ein Wasser, Zentrale der Geldwirtschaft und so. Manche meinen, es sei Rom, nicht Zentrum, Papst und Siebenhügelstadt. Andere meinen, es sei ein noch zu bauendes Babel am Euphrat. Also da müsse der Saddam Hussein dafür sorgen oder sei schon dabei oder wie auch immer. Und es sei ja heute kein Problem, sozusagen aus dem Nichts eine Stadt aus dem Boden zu stampfen, so mir nichts, dir nichts. Das könne man ja heute, man habe ja die Technik. Andere meinen, das sei Jerusalem, die große Stadt. Wieder andere meinen, das sei das Weltjudentum. Andere meinen, das sei die Ökumene. Soll ich jetzt Zettel verteilen und jeder schreibt drauf, für was er ist oder wie? Und wir können heraussuchen, was wir meinen. Heinz Schumacher, auch hier ja kein Unbekannter, der hat einmal geschrieben, betrachtet man die Fülle der verschiedenen Deutungen, so scheint die Zeit noch nicht da, wo Gott darüber seiner Gemeinde Licht schenken will. Wir müssen also am Forschen und Nachdenken bleiben. Das Ganze überdenken. Vielleicht darf ich es heute Abend wagen, eine Antwort zu geben. Ich, bei aller Zurückhaltung und Vorsicht, ich will ja nicht sagen, nur das, was der Leier sagt. Also das muss stimmen. Ich möchte einen Deutungsversuch in der Tat unternehmen, und zwar aufgrund der Erkenntnis, die sich bei mir mehr und mehr festigt. Aufgrund der Erkenntnis, dass Israel vor seiner geistlichen Erneuerung, bevor es aufgrund seiner geistlichen Erneuerung die Heilsrolle, die ihm Gott zugedacht hat, in der Welt übernehmen kann, dass bevor das eintritt, Israel in der Welt eine Unheilsrolle spielt. Ich weiß, einen solchen Satz muss ich vorne und hinten einpacken in Watte. Ist mir klar. Und zwar deshalb, damit man jetzt nicht heißt, der Leier, was ist denn der verkappte Antisemit, oder was ist denn mit dem los, oder was? Da hinten liegt mein Israelbuch, da könnt ihr nachlesen, dass der Leier kein Antisemit ist. Und dass ich ganz und klar zu Israel stehe. Da fehlt wirklich nichts. Und meine 18 Israelreisen machen das ja auch deutlich, dass ich mich zu diesem Volk und Land stelle. Und dass Gott mit diesem Volk Heilsgeschichte vorhat, das ist aus der Bibel ganz klar und dazu stehe ich auch. Aber man muss auch in aller Nüchternheit und Deutlichkeit sehen und das auch sagen, was das Wort Gottes über dieses Volk und zu diesem Volk sagt. Es gibt kein Buch in der Welt, das so deutlich Kritik übt am Volk Gottes, als die Bibel. Und es waren ja die eigenen Propheten, Juden, jüdische Propheten, Männer aus ihrem Volk und aus ihrem Land, die die schärfsten Gerichte und die härteste Kritik angekündigt und geübt haben. Ich bin heute der Meinung, dass wir gar nicht so sehr eine geografische Festlegung machen müssen, wenn wir das Thema die große Stadt behandeln. obwohl es ganz sicher eine Zentrale geben wird. Und ich bin der Meinung, diese Zentrale kann und wird Jerusalem sein, aber zunächst als Negativbeispiel. Macht übrigens Langenberg in seinem Buch auch deutlich. Da gibt es eine Stelle, hätte ich eigentlich mitbringen sollen. Ich habe einen Zettel reingelegt, habe ich so vergessen. Wo er gerade bei Offenbarung 17 an den Punkt kommt und deutlich macht, die große Stadt, mit all dem, was er da nun erklärt und verbindet, ist nichts anderes als, Gedankenstrich, Jerusalem. Sagt Langenberg. Und dabei geschieht natürlich das, was wir jetzt schon mehrfach gemacht haben, die Gleichsetzung oder die Gleichung von Frau oder Weib. In den früheren Übersetzungen wurde der Ausdruck immer Weib gebraucht. Große Stadt, die da heißt, die Notiz kommt auch in der Offenbarung, die da heißt geistlich Sodom und Ägypten. Ja, was denken wir jetzt an Sodom oder Ägypten, die da geistlich heißt Sodom und Ägypten? Das heißt doch, das Wesen dieser großen Stadt ist wie Sodom und Ägypten geworden. Ägypten ist ja auch im Sprachgebrauch der Bibel der Inbegriff der gegen Gott stehenden Macht. Und es kommt wieder eine Notiz, wo auch ihr Herr gekreuzigt ist. Der ist nicht in Rom gekreuzigt, und nicht in New York, sondern in Jerusalem. Diese Gleichung, ich sagte schon, die ich mehrfach genannt habe, legt es nahe an das zum Babel gewordene Jerusalem zu denken. Wobei der Begriff Jerusalem jetzt nicht gar nicht eng geografisch zu fassen ist, also dort auf dem Berg und diese Stadt, sondern Jerusalem als Zentralaussage, als Sammelort für das, was eben Israel in seiner Unheilsrolle in der Welt an- und ausrichtet. Noch an- und ausrichtet. Es ist ja auch interessant festzustellen, dass in Offenbarung 17, Vers 6, im letzten Teil, vermerkt wird, und ich verwunderte mich mit einer großen, so hat es Elberfelder formuliert, so haben wir vorhin gehört, mit einer großen Verwunderung. Der Johannes wundert sich über diese Frau, über, jetzt sage ich sie gleich, die große Stadt, die Frau, die zur Hure geworden ist. Er verwundert sich. Ja, wieso verwundert denn er sich? Also jetzt lege ich einmal aus, so wie ich das meine. Der Johannes verwundert sich deshalb, weil er feststellen muss, ja, kann denn die fromme Stadt, kann denn dieses Volk Gottes, dieses fromme Volk, das Volk, das von Gott so begnadet und begabt worden ist, kann denn dieses Volk und diese geliebte Stadt so abfallen? Ich zitiere jetzt Langenberg. Es ist die Frage, ob sich der Ausdruck Stadt nur auf das geografische Jerusalem beschränkt oder ob er das ganze über die Erde zerstreute Judenvolk mit einschließt. Letzteres, also global, letzteres scheint der Fall zu sein, was auch durch den Namen die große Stadt zum Ausdruck gebracht werden soll. Wir haben ja schon die Globalisierung erwähnt, ich war in Verbindung mit dem Ausdruck die große Stadt. Das geografische Jerusalem bleibt dabei Zentrum des Weltjudentums. Ich sage noch einmal, bei dieser Deutung, die man mit großer Zurückhaltung sagen muss und die man gleichzeitig mit einer großen Liebe zu Israel verbinden muss, weil sonst gern ja, der Nachweis erbracht wird, aha, da ist wieder einer so am Tönen und der schießt halt wie alle Welt gegen dieses Volk und antisemitische Gedanken werden ja immer wieder hochgepeitscht. Das möchte ich absolut nicht. Das liegt mir auch fern. Aber wir dürfen die Augen nicht verschließen, auch vor dem, was sich in unseren Tagen auftut. Auch mit Israel. Es ist doch in diesem Volk leider immer noch so, dass die Mehrheit sein will, wie alle anderen Völker auch. Das begegnet einem auf Schritt und Tritt. Dass die Mehrheit in Israel, soll ich sagen, gottlos ist. Ich würde das mich gar nicht getrauen zu sagen, aber das hat eine Jüdin gesagt. Und wir haben das in einem Vortrag, das war in Winnenden, in unserer Heimatgemeinde, haben wir gehört von der Ruth Nessie, manche kennen sie, sie war auf der Langen Scheinbarer Höhe, auch schon ein paar Mal bei der Israel-Konferenz. Sie hat gesagt, öffentlich, dass in Israel bereits heute mehr Kinder abgetrieben worden sind, wie im Holocaust umgekommen sind. Die Unheilsrolle Israels besteht in der weltweiten antichristlichen Verführung. Und das deckt sich mit dem Satz, wie ihr waret ein Fluch unter den Völkern. Der findet sich beim Propheten Sacharja. Aber das ist ja nicht alles. Manche hören da auf. Fluch unter den Völkern. Aha, denen muss man es heimzahlen. Und die haben als Gottesmörder und so weiter. Das ist im Laufe der Geschichte, auch der Kirchengeschichte, ja immer wieder so gesehen worden. Schluss aus mit denen. Die haben ihr Leben, ihre Existenz verwirkt. Fluch unter den Völkern. Ich war, der Begriff Weltjudentum hat ja, wenn man vom Dritten Reich her noch die Töne im Ohr hat, immer den negativen Beigeschmack, der Weltjude, das ist der Geldjude und was da immer für Negativbilder damit verbunden sind. Und das stimmt doch nicht, das haben wir diesen Menschen aufoktroyiert. Man bleibt also bei dem Satz stehen, wie ihr waret ein Fluch. Sacharja hat die andere Antwort ja auch noch. So werdet ihr ein Segen für die Völker. Israel erlebt seine Wende, seine Erneuerung. Der Geist Gottes wird dieses Volk verwandeln, wird das Gesetz Gottes in ihr Herz hineingeben. Sie werden das Volk werden, das Gott für sie vorgesehen hat, ein Volk von Königen und Priestern. Das wird eintreten, weil Gott davon nicht ablässt. Und ich frage, wer die Perspektive hat, und die hat man, wenn man das ganze Wort der Bibel ins Auge fasst, wer die Perspektive hat, der kann doch nicht als Antisemit auftreten. Ich glaube, dieser Blick bewahrt uns davor, auch vor manchem Irren und Scheitern heute. Ich kenne Menschen, die kommen mit dem heutigen Israel nicht zurecht. Die haben alle möglichen Vorstellungen damit hinein verbunden, nicht wahr? Gottes Volk und die haben es doch und die müssen doch eigentlich etwas anderes bringen, als alle Völker schießen, die genauso wie die anderen und betreiben Politik, nicht wahr, was für manche das ein Graus ist und was weiß ich. Und dann kommen wieder andere, die sagen, ja, aber die müssen doch auch überleben. Die brauchen doch ihre Existenz. Und das weiß man ja nicht erst seit der Expo in Hannover, wo ja der Palästinenserstand schon deutlich macht, dass sie ganz Jerusalem wollen und das Kernland Samaria und Judäa auch wollen. Und auf den palästinensischen Karten, da gibt es schon, die in den palästinensischen Schulen verbreitet werden, Israel überhaupt nicht mehr. Das heißt, das Ziel der Palästinenser ist letztlich, und damit auch der ganzen arabischen Welt, Israel auszulöschen. Es ist nur gut, dass wir wissen, dass Gott im Regimente sitzt und dass Gott es nicht zulassen wird. Ganz bestimmt nicht. Aber genau weil wir das wissen, müssen wir uns zu Israel stellen, aber nüchtern. Eben verbunden mit der biblischen Wahrheit. Geheimzeichen. Ich weiß nicht, ist ein bisschen geliftet jetzt. Ich möchte das Ganze noch abschließen jetzt mit dem Warnzeichen. Der Ausdruck, die große Stadt, ist für uns auch ein Warnzeichen. Man kann ja fragen, was bringt das denn alles für einen geistlichen Nutzen für uns? Wenn man das weiß, muss man das überhaupt wissen. Nun, ich bin schon der Meinung, dass die Beschäftigung mit dem prophetischen Wort der Bibel, ist ja mehrfach auch angeklungen, heute Abend schon, dass das uns Licht bringt, auch ins Geschehen der heutigen Zeit hinein. Man wird bewahrt vor Irrwegen. Man bekommt in der Dunkelheit, die ja zunimmt in der Welt, die Vernebelung, die zunimmt in der Welt, man bekommt Orientierung. Man, Man kann ja auch beurteilen, wie das mit Israel weitergehen wird. Das kann man aufgrund des prophetischen Wortes. Da muss ich nicht heute schon erwarten, was einfach nach dem prophetischen Wort noch nicht dran ist. Und ich strauchle dann nicht, wenn dieses Israel sich noch so präsentiert, wie es heute geschieht. Also das sind nicht bloße Gedankenspielereien, sondern wir sollen einen klaren Blick bekommen für das Endzeitgeschehen, damit wir nicht selber verführt werden. Jesus selber hat in seinen Endzeitreden mit am deutlichsten vor der Verführung gewarnt. Immer wieder kommt es: Sehe zu, dass er euch nicht jemand verführe. Da finden wir in Offenbarung 18, um auch aus diesem Kapitel noch etwas zu erwähnen: Geht aus von ihr, gemeint ist das Babel, wird er immer wieder erwähnt, 18,4 heißt es. Und ich hörte eine andere Stimme vom Himmel, die sprach: Geht hinaus aus ihr, also aus Babel, aus diesem endzeitlichen, gottlosen Verbund, geht aus von ihr, mein Volk, dass ihr nicht teilhabt an ihren Sünden und nichts empfangt von ihren Plagen. Plagen, da sind die Gerichte mit gemeint. Denn ihre Sünden reichen bis an den Himmel und Gott denkt an ihren Frevel. Was ist das für eine entlastende Sache, wenn man immer wieder bei solchen Aussagen hört: Gott ist da, Gott denkt an ihren Frevel. Gott gibt denen allen ihren Sinn, dass sie, wie heißt es da, dem Tier das Reich geben. Gott gibt es ihnen in den Sinn, dass dieser Weltverbund zustande kommt. Gott sitzt im Regimente. Das ist entlastend. Bei allem Schweren und Notvollen. Also die Warnung: geht aus von ihr. Wie muss man denn das verstehen? Geht aus von ihr. Manche deuten den Satz so: man muss aus der Kirche austreten. Weil die Kirche, wenn sie immer mehr zur Weltkirche wird, und da spielt ja der Begriff Ökumene auch mit herein. Es gibt eine wahre Ökumene, eine notwendige Ökumene, das ist die Liebe zu allen Heiligen. Aber es gibt auch eine falsche Ökumene, wo man eben Kreti und Pleti und Multi und Kulti und alles da zusammenbraut und mixt und nur noch Intoleranz macht. Also geht aus von ihr. Kann man das so deuten? Einfach aus der Kirche austreten? Wo soll man dann hintreten? Wenn die große Stadt weltweit wird, und das haben wir ja gesehen, wohin soll man dann gehen, wenn man hinausgehen soll? Paulus hat ja mal den Korinthern schreiben müssen: was ich euch geschrieben habe, da über die Unzüchtigen, über die Hurer, dass ihr nichts mit ihnen zu schaffen haben sollt, das heißt doch nicht, dass ihr sozusagen aus der Welt herausgehen sollt, sonst müsstet ihr die Welt räumen, sondern ihr sollt mit dem Hurer, der in der Gemeinde da sich einnisten will, nichts zu schaffen haben. Den sollt ihr hinaus tun. Ihr könnt sozusagen nicht das ganze Hurenwesen in der Welt bereinigen. Das geht nicht. Sonst müsstet ihr die Welt räumen. Das gilt eigentlich auch hier. Dieses geht aus von ihr, müssen wir geistlich deuten. Das heißt, sich nicht teilhaftig machen all des Wesens, das da in der großen Stadt läuft. Wir haben ja bereits von den Kennzeichen gesprochen. Das heißt, nicht mitmachen. Das heißt, distanziert euch innerlich von der egoistischen Diesseitsgesinnung. Das wäre eine Quintessenz. Distanziert euch innerlich von der egoistischen Diesseitsgesinnung. Praktiziert das, was Paulus übrigens auch den Korinthern geschrieben hat: auf das wir haben, als hätten wir nicht. Das heißt, nicht als Gebundene, ans Diesseits gebundene, nicht an die Welt verlieren. Auch da nicht, wo diese Welt zum vorweggenommenen Reich Gottes hochstilisiert werden soll. Das wird mit dem Begriff die große Stadt ja geschehen. Das ist eigentlich nichts anderes als das vorweggenommene Reich Gottes. Im Negativbild, unter satanischer Inspiration. Ja,
Das kommt natürlich einleuchtend. Das wird natürlich propagandistisch so vermarktet, aber das ist doch gut. Das braucht man doch heute. Man muss doch heute globalisieren, damit man überhaupt noch die Menschheit einigermaßen in Schach halten kann. Also das, was sich da, diese Handvoll Rebellen da auf der philippinischen Insel geleistet haben, das kann keine Zukunft haben. Man muss das in den Griff kriegen. Die müssen zur Raison gebracht werden. Ist doch gut. Das Ganze wird ganz bestimmt auch religiös motiviert. Der Mensch kann eigentlich ohne Religion nicht existieren. Kann er eigentlich nicht. Aber Religion natürlich jetzt in dem Sinn, dass er eine eigengebaute Frömmigkeit da macht und sich seinen Gott selber macht oder irgendetwas, dann braucht, an das er sich halten kann. Irgendetwas braucht ja der Mensch. Es wird alles weltweit ausgebreitet und einleuchtend begründet. Der Verführung der großen Stadt. Ich habe von innerlicher Distanzierung gesprochen. Der Verführung der großen Stadt begegnen mit dem Wissen, wir haben hier keine bleibende Stadt. Steht im Hebräerbrief. Aber dieses Wissen nicht bloß als Theorie da irgendwie als Anspruch sozusagen hinhängen zu Hause, sondern dieses Wissen ganz dringend fest verankert im Leben. Wir haben hier keine bleibende Stadt, wir gehören nicht hier herein. Eigentlich sind wir Fremde hier. Und dieses Wissen bewahrt uns davor, dass wir uns nun an die Dinge dieser Welt verlieren. Da müssen wir da nicht mitmachen. Mitmachen. Ich habe noch eine Auslegung dessen, was heißt, geht aus von ihr. Lasst euch nicht von Massenbewegungen mitreißen. Heute ist es so, dafür sorgen die Massenmedien, ein typischer Begriff, dass die Massenmedien eine Art von Information liefern, wo man dauernd auf der Hut sein muss und ständig hinterfragen muss, wer sagt das, woher kommt das, welche Ecke ist das, wer soll da getroffen werden? Wisst ihr, die Kampagne, die da zurzeit läuft gegen die CDU, wo man immer wieder da irgendwas findet, ich beurteile das als eine gesteuerte Angelegenheit. Damit will ich niemand reinwaschen. Will ich gar nicht. Aber ich will nur deutlich machen, was für eine Macht die Medien haben. Da darf man nur einen Satz schreiben, eine Behauptung und ein Fragezeichen dahinter. Kann keiner kommen und den Journalisten belangen. Er hat ein Fragezeichen dahinter gesetzt. Auch wenn er mit seiner Behauptung so und so viele andere schädigt. So unter dem Gedanken, irgendwas bleibt da schon dran hängen. Es ist schlimm. Die Medienpolitik, so wie sie bei uns abläuft, aber das ist auch weltweit, ist eine gesteuerte Angelegenheit. Wir meinen, wir würden umfassend informiert und müssen heillos aufpassen, dass wir nicht ganz schrecklich manipuliert werden. Da geht der Einzelne ja unter in der Masse. Da dürfen bloß ein paar hundert oder 200, das ist ja zurzeit wieder dran, schreien und brüllen. Ja, was soll da ein Einzelner ausrichten? Masse lässt sich immer mit Parolen steuern, begeistern. Und Parolen sind allermeist Sätze, die verkürzt irgendetwas behaupten und sagen, aber nie die Wahrheit oder die ganze Wahrheit. Manfred Hettich, ein Professor für Politikwissenschaft, bezeichnet als eine der großen Gefahren, die sich in unserer Zeit ausbreitende Denkmüdigkeit. Denkmüdigkeit, man überlegt nicht mehr. Man prüft nicht mehr. Man denkt nicht mehr nach. Man fragt nicht mehr, ja, stimmt denn das? Ich habe noch einen Satz, unter dem Begriff Warnzeichen. Bewahrt euch ein am Wort Gottes orientiertes Urteil. Bewahrt euch ein am Wort Gottes orientiertes Urteil. Wisst ihr, lassen wir uns da auch nicht ins Boxhorn jagen. Nicht wahr, wenn man heute, jetzt rede ich im Blick Richtung der charismatischen Ecke, wenn man da nun kommt und ein paar kritische Sätze sagt, dann wird sehr schnell gekontert und dann heißt es, das sei lieblos. Wenn man nicht gleich mitmacht und gleich auch mit da, high wird. Das sei lieblos. Und man darf überhaupt nicht urteilen. Das ist nicht wahr. Wir müssen urteilen können. Wir müssen uns ein Urteil bilden. Aber ein am Wort Gottes geprüftes und geschultes Urteil. Gemessenes Urteil. Und da kommt man auch einmal zu einem Nein. Da muss man auch mal sagen, halt, das ist vom Wort Gottes her falsch oder übertrieben. Oder das entwickelt sich in eine falsche Richtung. Das muss man auch mal sagen. Auch wenn man dann dabei gebrandmarkt wird. Also bewahrt euch ein am Wort Gottes orientiertes Urteil. Wenn da gekontert wird, darf ich noch nachschieben jetzt, dann reagiere ich manchmal so, urteilen ja und verurteilen, wenn es zum Nein kommen muss, dann auch, aber nicht verurteilen im richtenden Sinne, im aburteilenden Sinne. Da müssen wir also dann auch fein unterscheiden. Urteilen, beurteilen, aber nicht abwertend verurteilen. Denn wenn ich zu einer Sache Nein sagen muss, muss ich doch noch lange nicht zu einer Person Nein sagen. Ist auch übrigens heute in der ganzen Frage der Homosexualität wichtig. Da bringen wir auch Kraut und Rüben durcheinander. Die Bibel lehnt Homosexualität als widernatürlich ab. Aber sie lehnt doch damit die Menschen nicht ab. Gott will doch den Menschen, auch der da drin gefangen ist, retten. Er bietet doch die Hilfe an. Bewahrt euch ein am Wort Gottes orientiertes Urteil. Warnzeichen. Wenn dieses Thema, die große Stadt, uns als Warnzeichen gegeben ist, dann ist es so eine Art wie Frühwarndienst. Wenn das schon ganz vorne in der Bibel steht und dann jetzt mit dem großen Brückenschlag in der Offenbarung nun hat entfaltet werden können. Achten wir darauf. Gewarnt sein heißt, dass wir in der Lage sein können und sollen, der Verführung zu widerstehen. Ich komme jetzt zum Schluss. Das Thema, die große Stadt, ist, wie ich meine, zu einem Nachweis geworden für die großartig angelegte heilsgeschichtliche Linienführung der Bibel. Vorne in der Bibel schon dieser Begriff und hinten, da in der Offenbarung, da wird das plötzlich entfaltet und es wird deutlich gemacht, dass Urzeit und Endzeit überraschend übereinstimmen. Wie es war zur Zeit Noahs, so wird sein in den Tagen des Menschensohnes. Wer hat das gesagt? Jesus. Und der hat bestimmt Autorität. Und das wird auch mit diesem Thema jetzt nachgewiesen. Die Gültigkeit dieses Jesuswortes. Lassen wir es uns als Hilfe dienen in den Gefahren der letzten Zeit, dass wir bestehen und durchhalten. Amen. Darf ich zum Abschluss meine Bücherrede wiederholen für die Geschwister, die gestern Abend nicht hier waren. Wir haben hinten wieder ein paar Bücher dabei, vom letzten Jahr her eigentlich bekannt, aber es mögen welche da sein, die Sie noch nicht kennen und haben. Oder vielleicht tut auch jemand ein Geschenk. Das Israelbuch lässt sich auch gut verschenken. Man kann damit auch Werbung machen. Aber ich möchte zunächst auf das Apokalypse aktuell hinweisen von Heinrich Langenberg, bearbeitet von Erich Luban und mir, haben wir neu herausgebracht. Ein Schlüssel zum Verständnis der Offenbarung. Ich habe heute Abend einige Gedanken aus diesem Buch ja gebracht, haben wir ja gemerkt. Er geht gerade in der Auslegung dieses letzten Buches der Bibel einen ganz besonders gründlichen Weg und einleuchtenden Weg, weil er, wie das manche Ausleger machen, in der Offenbarung die Gemeinde Jesu Christi überhaupt nicht mehr sieht, manche, und das Ganze nur als ein überhaupt endzeitliches Geschehen sieht, manche Ausleger. Langenberg sieht die Verknüpfung der biblischen Heilslinien von Gemeinde Jesu Christi und Israellinie gerade im letzten Buch der Bibel. Sehr logisch und einleuchtend. Also ich möchte es empfehlen. Nur muss man also wirklich intensive Bibelarbeit betreiben mit diesem Buch. Langenberg, der macht es notwendig, dass man mit der Bibel und mit seinem Buch da arbeitet. Ein anderes Buch auch über die Offenbarung ist mehr seelsorgerlich gemeint. Wenzel von Reiswitz, Ich mache alles neu, hat auch die Schau auf diese Endgestaltung, ist, soll ich sagen, etwas leichter zu lesen als der Langenberg. Ich sagte auch seelsorgerlich. Am besten nimmt man beide, dann hat man zur Ergänzung die Bibelarbeit und dann auch die seelsorgerliche Hilfe in dem anderen Buch. Das Israelbuch ist ja schon mehrfach erwähnt worden. Ich führe das immer mit mir und biete es immer wieder an. Es ist das Ergebnis von 18 Israelreisen, aber nicht nur, auch von der Erkenntnis der biblischen Heilslinie mit und für Israel, so wie das einfach in der Bibel uns dargelegt wird. Israel, ein Lehrbuch für Christen. Manche haben sich an diesem Titel schon gestoßen. Ein Lehrbuch für Christen. Was hat denn Israel den Christen zu sagen? Aber gerade das ist es. Wir sollen da lernen. Und das kleine Büchlein Jesus allein zu 2 Mark, ein Schnäppchen, es ist im Preis heruntergesetzt, es hat einmal 3,60 gekostet. Der Verlag bietet es an, es ist auch nicht wieder aufgelegt. Eignet sich auch sehr gut zum Weitergeben und zum Verschenken. Ich schneide darin auch die Frage der Toleranz an. Wie ist das im Gespräch mit Muslimen? Wie vertreten wir da die Einmaligkeit Jesu? Etwas ganz Wichtiges, gerade in unserer Zeit, wo die Multireligiosität von vielen auch propagiert wird. Da dürfen wir an dieser Stelle nicht mühweich werden. Natürlich auch nicht fanatisch. Aber eben von der Bibel her klar bezeugen. Und da will dieses Büchlein Hilfestellung geben. Schaut euch nachher um.